Herzlich willkommen zur 68. Episode unseres Podcasts von Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und wie immer mit dabei ist mein Kollege Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, über das wir schon an der einen oder anderen Stelle auch in den vergangenen Podcasts gesprochen haben, aber das irgendwie nicht weggeht. Ganz im Gegenteil, es sorgt gerade in Deutschland wieder für richtig viel Zündstoff.
Ja, genau. Die Frage, die sich offenbar jeder stellt, also von Bundeskanzler Merz bis zum Mittelstandsverband, sind die Deutschen zu faul geworden? Wie du schon angesprochen hast, wir haben darüber gesprochen. Wir wollen uns heute aber diesem Extrem nochmal widmen und der Frage nachgehen, arbeiten wir wirklich zu wenig oder ist die vielbeschworene deutsche Arbeitsmoral tatsächlich im Eimer? Ne?
Ja, da fühlt man sich ja fast persönlich angegriffen, oder? Also 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance, Lifestyle, Teilzeit, alles böse Worte anscheinend. Aber ich sag mal, bevor wir uns hier in die Empörungsspirale begeben, lass uns genauer hinschauen. Ja? Wir haben uns dafür einen sehr aufschlussreichen Artikel aus der Zeit vorgenommen.
Mit dem Titel "Wie faul sind wir wirklich?" Und die Autorinnen Dana Hayek, Mane-Sophie Lang und Kolja Ruzio haben sich dabei richtig ins Zeug gelegt und, würde ich mal sagen, echt eine Datenrecherche gemacht. Und ich sag's mal so, ja, die Ergebnisse sind differenzierter, als man vielleicht denkt.
Und vielleicht gehen wir einfach mal im ersten Teil so durch, was der Artikel wirklich sagt. Und dann können wir das ja mal bewerten, diskutieren, kommentieren und vielleicht dann auch den Schluss ziehen, was heißt das eigentlich für die Unternehmen? Bedeutet das was oder nicht, etc.? Ja. Also, wenn wir einsteigen, der Artikel beginnt mit einem ziemlich deutlichen Befund. Arbeit hat für die Deutschen nicht mehr den Stellenwert wie früher.
Ja, und da berufen sie sich im Artikel auf den World Value Survey. Das ist einer der größten sozialwissenschaftlichen Umfragen weltweit, läuft seit 1981. Ja, und was zeigt der? Er zeigt, in Deutschland stimmen deutlich weniger Menschen der Aussage zu, dass Arbeit immer an erster Stelle stehen sollte. Und selbst wenn das auch weniger Freizeit bedeutet.
Wie wenige genau sind das?
Das sind nur 29% in Deutschland. Das heißt, nicht mal jeder dritte Deutsche sagt, Arbeit sollte im Leben an erster Stelle stehen. Im Vergleich, in Norwegen und in Italien sind es über 50%, also mehr als jeder zweite. In Österreich und Frankreich sind es noch um die 40%. Ja gut, und in China sind 82%, ne? Das ist eine ganz andere Welt. Also da liegt Deutschland also ziemlich weit hinten, Platz 4 nämlich sogar, von hinten, um genau zu sein.
Ja, also das muss man sich schon mal vorstellen. In China sagen mehr als 4 von 5 Menschen, Arbeit habe Vorrang, bei uns nicht mal 1 von 3. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied in der Grundhaltung.
Das ist so, wobei man natürlich aufpassen muss, das sagt erstmal nur etwas über die Einstellung aus, ne? Nicht über die tatsächliche Arbeitsleistung. Aber es zeigt, wo die Prioritäten liegen.
Ja, das ist schon erstaunlich. Aber jetzt kommt ja der interessante Twist, oder?
Ja, genau. Also der Artikel zeigt nämlich auch, dass vor 20 Jahren, also Anfang der 2000er, da sagten noch 60% der Deutschen, Arbeit solle immer Vorrang haben. So. Das war noch eine deutliche Mehrheit. Also hier hat sich ja wirklich ein echter Wertewandel wirklich vollzogen.
Ne? Moment, lass uns das mal richtig einordnen. Wir sind von 60% auf 29% gefallen. Das ist ja mehr als eine Halbierung in nur 20 Jahren. Das ist ja kein langsamer Wandel mehr, das ist ein regelrechter Umsturz in der Einstellung zur Arbeit.
Absolut, ja. Ja, und das erklärt vielleicht auch, warum die ältere Generation manchmal so fassungslos auf die Jüngeren schaut, die sind ja noch mit einer ganz anderen Arbeitsmoral aufgewachsen auch.
Ja, dieser Trend setzt sich dann fort. Im Artikel werden dann die Daten des Leibniz-Institutes für Sozialwissenschaft angeführt, wo 2012 noch 38% der Befragten sagten, Arbeit sei ihnen sehr wichtig. 2023 nur noch 24%. Also es sind auch da 14 Prozentpunkte weniger in gut 10 Jahren.
Ja, das sind ja immer so Zahlen, um sich das vielleicht mal so greifbar zu machen. Ne? Also wenn du 2012 gerade geschrieben hast, wenn du 10 Kollegen gefragt hättest, hätten 4 gesagt, Arbeit ist mir sehr wichtig. Heute sind es nur noch gut 2, ne? Von 10. Also der Rückgang, ja, der geht unvermindert weiter, würde ich sagen. Und dann kommt ja noch diese Gallup-Studie dazu, die mich und viele andere ja auch in gewisser Weise auch etwas erschüttert hat. Man muss natürlich tiefer hineinschauen, aber 2024, da fiel der Anteil der Beschäftigten mit einer, ich zitiere, hohen emotionalen Bindung an ihre Arbeit, fiel erstmals auf einen einstelligen Wert, ne? Nur noch 9%.
Tja, 9%. Also man muss sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Von 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen sind statistisch gesehen nur 9 wirklich mit Herzblut dabei. Ja, die anderen 91, das sind mehr als 9 von 10, fühlen sich ihrer Arbeit nicht wirklich eng verbunden.
Ja, ja. Und Gallup nennt das ja Dienst nach Vorschrift. Ich meine, die Leute machen, was sie müssen, aber nicht mehr. Kein Extra-Engagement, ne? Keine Initiative, keine emotionale Investition. Und dann ist da schnell die Land der Lustlosen, oder von der Land der Lustlosen ist dann schnell die Rede, ne?
Und der Lustlosen, meine Güte, ja. Ja, das hat natürlich oder muss eigentlich massive Auswirkungen auf die Produktivität haben. Ja, wenn du nur das Nötigste machst, dann fehlt es ja überall so an Innovation, an Kreativität, an Antrieb, wirklich Probleme zu lösen, statt sie nur zu managen, zu verwalten.
Bevor wir jetzt hier so weitermachen, ich denke, wir müssen jetzt mal vielleicht einen Gang zurückschalten, Marc, denn der Artikel fragt ja auch, wollen die Deutschen tatsächlich weniger arbeiten? Ne? Und wir sind ja jetzt schon anders eingestiegen, aber hier liefert das sozioökonomische Panel wirklich interessante Daten. Ne?
Ja, also die gewünschte Wochenarbeitszeit, da geht es darum hier, ist auch tatsächlich gesunken. Männer wollten vor 20 Jahren noch 39 Stunden arbeiten, heute nur noch 33. Bei Frauen ging es von 29 auf 28 Stunden runter.
Mhm. 6 Stunden weniger bei den Männern, das ist, ja, ist mehr als ein halber Arbeitstag pro Woche. Ne? Aufs Jahr gerechnet sind das über, ja, 300 Stunden weniger, roundabout, die Männer arbeiten wollen. Das sind fast ungefähr 8 komplette Arbeitswochen. Ne?
Ja, bei den Frauen ist der Rückgang geringer, von 29 auf 28, aber Frauen wollten ja auch schon vorher weniger Stunden, natürlich nachvollziehbar, meistens wegen Familienaufgaben. Aber interessant ist, die Lücke zwischen Männern und Frauen wird kleiner.
Mhm. Ja, das ist wichtig. Und die Leute setzen das ja auch um, ne? Also die tatsächliche Arbeitszeit ist ebenfalls gesunken, vor allem bei Männern von 43 auf 38. Die Leute wollen also weniger arbeiten und sie tun es auch.
Wobei man da trotzdem sagen muss, die 38 Stunden sind immer noch mehr als die gewünschten 33. Ja? Da ist also noch eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Aber die Richtung ist eindeutig nach unten. Jetzt kommt der Clou dazu. Warum ist das denn so? Ja, da ist interessant, auch in dem Artikel der Soziologe Martin Schröder, wird da angeführt von der Uni Saarland. Der hat das untersucht und sagt, hey, das ist völlig normal. Warum? Es gibt ein typisches Drei-Phasen-Modell.
Ja, genau, das ist sehr spannend. Nämlich in jüngeren Jahren wollen viele Menschen eher weniger arbeiten. Ne? Die fragen erstmal nach Urlaubstagen, nach Feierabend. Das war auch schon immer so. Ja? Im mittleren Alter, so um die 40, wollen die meisten besonders viel arbeiten. Vielleicht müssen sie es auch, natürlich, weil sie auch schon was angeschafft haben zum Beispiel, Lebensstandard erhalten etc. Und ab 60 reduzieren sie dann wieder. Also, und das ist also völlig unabhängig jetzt erstmal von der Generation.
Tja, dann ist also die These von der besonders faulen Generation Z vielleicht etwas vorschnell.
Zumindest laut Schröder, ne? Also er sagt, die Jungen, die Mittelalten und die Älteren, alle wollen im Durchschnitt weniger arbeiten als ihre Altersgenossen früher. Ne? Das ist ein generationsübergreifender Wertewandel, das ist kein reines Gen-Z-Phänomen.
Ja, und dazu kommt, und das ist ganz spannend, ein anderer wichtiger Faktor, der nämlich die heißt die Zufriedenheit mit dem Einkommen. Und diese ist massiv gestiegen. Ja, also auf einer Skala von 0 bis 10 lag der Durchschnitt 2006 noch unter 6. 2023 bei 7,5.
Ja, das vielleicht klingt das auch für den einen oder anderen jetzt erstmal nach nicht so viel, ne? 1,5 Punkte mehr. Aber bei so einer Skala ist das schon enorm. Ne? Und der Soziologe Schröder erklärt das so, wenn jemand arbeitslos wird, fällt seine Zufriedenheit nur um 0,5 bis 1 Punkt. Also das heißt dann, dass der Anstieg von unter 6 auf 7,5 in etwa so ist, als würden wir 1,5 bis 3 Arbeitslosigkeiten rückgängig gemacht werden.
Interessante Perspektive. Aber trotz allem heißt es am Ende, die Deutschen fühlen sich finanziell so gut aufgestellt wie lange nicht mehr.
Ja, und der Hintergrund ist klar. Ne? Also bis Mitte der 2000er hatte Deutschland eine lange Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit. 2005 waren es roundabout 5 Millionen Menschen, die ohne Job waren. Ne? Das war damals jeder 9. Erwerbsfähige. Dann kam die Hartz-IV-Reform. Die Wirtschaft wuchs so langsam, Löhne stiegen dann auch. Ne?
Ja, und heute haben wir trotz allem eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Europa, auch wenn sie gerade ansteigt. Und die Angst, den Job zu verlieren, ist für viele verschwunden oder zumindest weitgehend und damit offenbar auch die Bereitschaft, alles der Arbeit unterzuordnen. Mhm. Schröder bringt es auf den Punkt, er sagt, wir sind so saturiert mit unserem Einkommen, dass wir immer weniger arbeiten wollen und es entsprechend auch tun. Das ist doch mal eine erfrischend andere Perspektive, oder?
Ja, genau. Es ist einfach so, wie es ist. Ne? Und jetzt kommt natürlich so diese Kehrseite. Ne? Arbeiten wir im internationalen Vergleich wirklich weniger? Und da sieht es tatsächlich nicht so gut aus für Deutschland.
Ja, also pro Kopf. Also alle geleisteten Arbeitsstunden geteilt durch alle Menschen im Erwerbsalter. Ja? Das sind von 15 Jahren bis 64 Jahren. Liegt Deutschland auf Platz 32 von 38 OECD-Ländern. Ja, das waren 2024 etwa 1.168 Stunden pro Person und Jahr. Das entspricht, wenn man es jetzt quasi auf alle verteilt, einer 27-Stunden-Woche.
Ja, und 27 Stunden, ne, da muss man, das schreibt man natürlich laut auf. Ne? Und wenn man jetzt 30 Tage Urlaub und 10 Feiertage abzieht, dann bleiben etwa 220 Arbeitstage, ne? 1.168 Stunden geteilt durch 220 Arbeitstage, das sind etwas über 5 Stunden pro Tag. Und natürlich arbeiten die Berufstätigen mehr, aber im Durchschnitt über alle Erwerbsfähigen ist das dann der Wert nur mal, über
den man sich deswegen auch muss man das genau bei dieser Statistik natürlich sauber betrachten, denn das sind eben auch Teilzeitkräfte, Minijobber und auch Menschen, die gar nicht arbeiten, mit eingerechnet. Ja, also das ist wirklich so ein gesamtstatistischer Wert. Deutschland hat übrigens eine sehr hohe Teilzeitquote, natürlich besonders stark auch bei den Frauen.
Genau, das haben wir auch schon ja mal in einer anderen Folge besprochen. Ja, und in Neuseeland und Japan, da sind es 1.500 Stunden. Das entspricht ja einer 34-Stunden-Woche, also 7 Stunden mehr pro Woche. Hochgerechnet sind das fast 350 Stunden mehr pro Jahr, pro Person. Südkorea, in der Schweiz, Kanada, USA liegen alle deutlich vor uns. Ne?
Ja, und wenn wir das jetzt mal plastisch machen würden, wenn Deutschland pro Kopf, also wieder nach der gleichen Definition von eben, ne, so viel arbeiten würde wie Japan oder Neuseeland, hätten wir umgerechnet etwa 30% mehr Arbeitsleistung. Ja, also ein gewaltiger Unterschied für eine Volkswirtschaft.
Absolut, absolut. Aber, und das ist wichtig, die Gesamtzahl aller geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland, die ist ja gestiegen. Nämlich von 57 Milliarden in den frühen 2000ern auf über 61 Milliarden in 2024. Also das sind 4 Milliarden Stunden mehr.
Ja, interessant, oder? Gut, woran liegt das? Und das liegt natürlich daran, dass mehr Menschen arbeiten. Mehr Frauen, mehr Ältere und mehr Zuwanderer natürlich. Der Einzelne arbeitet weniger, aber insgesamt arbeiten mehr Menschen und das gleicht sich teilweise aus, aber eben nur teilweise.
Ja, so Marc, jetzt haben wir die meisten Fakten, würde ich sagen, auf dem Tisch. Und ich hoffe, man konnte dem noch folgen. Aber lass uns mal kritisch darüber diskutieren. Also was fällt dir denn so als erstes auf da jetzt?
Ja, also ich finde es erstens bemerkenswert, wie schnell Politiker und Wirtschaftsvertreter das Narrativ vom faulen Deutschen bedienen. Ja? Wir haben es ja gehört, das auch anführend gesagt, März waren vor der 4-Tage-Woche, Wirtschaftsminister Reiche sagt, hey, wir müssen mehr arbeiten, Mittelstandsverband schimpft über Lifestyle-Teilzeit. Aber wenn man die Daten anschaut, ist das Bild eben viel komplexer.
Ja, absolut. Das ist total meine Meinung. Also die Gleichung, dass weniger Arbeitsstunden gleich faul bedeutet, ne? Das greift einfach zu kurz. Ne? Denn denn da ist ja noch nicht die Produktivität. Ne? Und die Deutschen gehören tatsächlich zu den produktivsten Arbeitnehmern der Welt.
Ja, das ist nämlich ein interessanter Aspekt. Das erwähnt der Artikel auch. Es kommt nicht auf die Stundenzahl an, sondern auf den Wert, der pro Stunde geschaffen wird. Ja? Und da stehen wir gut da. Allerdings auch da mit einem Aber. In manchen Ländern wie den Niederlanden oder den USA sind Leute ähnlich effizient und arbeiten trotzdem mehr. Die haben also beides, hohe Produktivität und mehr Stunden. Ja?
Und wir müssen auch sagen, dass bei uns die Produktivität schon seit ein paar Jahren stagniert. Ne? 2023, 2024 ist sie sogar leicht gesunken und das ist auch besorgniserregend. Denn normalerweise wächst die Produktivität stetig, weil ja, und das ist ein entscheidender Punkt, weil ja die Technologie und auch Prozesse immer wieder verbessert werden, ne? Was ja die Haupttreiber sind für Produktivität.
Ja, und guck, Wolfgang, da finde ich, sind wir an einem der kritischen Punkte. Wir können uns die kürzeren Arbeitszeiten nur leisten, solange wir produktiv bleiben. Ja? Wenn aber die Produktivität sinkt und gleichzeitig die Arbeitszeit reduziert wird, dann haben wir ein doppeltes Problem. Weniger Stunden mal weniger Output pro Stunde. Da muss man kein Mathematiker sein, um zu wissen, was das heißt.
Nee, und das ist auch spannend. Der Artikel nennt ja auch da einen Grund. Ne? Nämlich Deutschland verliert gerade hunderttausende hochproduktive Jobs, vor allen Dingen in der Industrie. Und ja, stattdessen entstehen neue Stellen, vor allem im öffentlichen Sektor. Ne? Also Gesundheitswesen, Pflege, Verwaltung. Und dort ist die Produktivität nun mal strukturell viel niedriger, ne? Weil man Pflege, Erziehung oder sowas eben nicht so leicht automatisieren kann, wie jetzt eine Fabrik zum Beispiel.
Ja, ja, und dann ist da noch der demografische Elefant im Raum, nennen wir es mal. Fast 7 Millionen Menschen im Erwerbsalter werden in den nächsten 15 Jahren in Rente gehen, die Babyboomer. Und es kommen einfach zu wenig Junge nach.
Ja, 7 Millionen, ne? Das sind mehr Menschen als in ganz Hessen, ne? So, ja, und die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, die verabschieden sich aus dem Arbeitsleben und die geburtenschwachen Jahrgänge danach, die können das halt nicht ausgleichen, ganz simpel.
Genau, und was heißt das konkret? Selbst wenn jeder Einzelne gleich viel arbeitet wie heute, wird die Gesamtarbeitsleistung sinken. Einfach, weil weniger Menschen da sind, die arbeiten können.
So, und wer soll dann die Renten finanzieren, ne? Die Pflege, das Gesundheitssystem? Und der Artikel bringt es eigentlich auf den Punkt. Ne? 42,3% des Bruttoeinkommens eines Arbeitnehmers gehen an den Staat, um die Sozialversicherung im Laufen zu halten. Ne? Also das wissen wir ja, ne? Das ist fast die Hälfte. So.
Und wenn weniger Arbeitnehmer mehr Rentner finanzieren müssen, dann muss dieser Anteil entweder noch weiter steigen oder die Leistungen müssen sinken. Da gibt es auch keine wirkliche Zauberlösung.
Nee. Und dazu kommt noch die Einkommensteuer mit einem Höchstsatz von 45%. Und selbst wenn man jetzt kein Spitzenverdiener ist, dann gilt ja in der Regel also mehr als die Hälfte von dem, was man erarbeitet, verlangt die Gemeinschaft so.
Ja. Aber ich finde, genau hier wird es auch interessant. Ist die Lösung wirklich, dass alle einfach mehr Stunden arbeiten? Oder gibt es andere Hebel? Der Artikel selbst deutet ja an, dass das Bürokratie ein massiver Produktivitätskiller ist. Unternehmen mussten in 3 Jahren 325.000 neue Mitarbeiter einstellen, nur um die Verwaltung zu bewältigen.
Mhm. Ja, 325.000 Menschen. Das ist so groß wie Bonn, glaube ich. Ne? So viele.
Du hast ja alle Zahlen drauf, mein lieber Mann.
Ja, ich wohne ja in der Nähe. Und ja, diese Menschen, die schaffen ja dann auch keinen direkten Mehrwert. Ne? Also nicht falsch verstehen. Also sie verwalten Vorschriften, Prozesse und so weiter. Also Mehrwert im Sinne von Produktivität. Und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat das mal ermittelt. Und das sind nur die neu eingestellten Verwaltungskräfte in 3 Jahren. Ne? Nicht die schon vorher da waren. Das müssen wir auch nochmal sagen.
Ja, aber was zeigt das? Das zeigt doch, wir haben nicht nur ein Problem oder vermeintliches Problem mit der Arbeitsmoral. Wir haben ein strukturelles Effizienzproblem. Da arbeiten Menschen, aber ein großer Teil dieser Arbeit ist oder ein erheblicher Teil dieser Arbeit ist unproduktiv. Also ganz blöd gesagt, schiebt Papier hin und her, statt Werte zu schaffen.
Ein bisschen überspitzt, ja genau. Es wird ja digitalisiert in den Bereichen. Aber dann ist, finde ich, noch eine andere entscheidende Frage. Ne? Also warum ist die emotionale Bindung an die Arbeit so gering? Ne? Nur 9%. Das deutet doch irgendwie darauf hin, dass es nicht primär um Faulheit geht, sondern um wirklich ja, systematische Probleme in der Arbeitswelt. Es geht doch gar nicht anders.
Ja, den Punkt sehe ich eigentlich genauso. Weil wenn man sich mal vor Augen hält, wenn 91% der Menschen nur noch Dienst nach Vorschrift machen, ja, dann muss man sich doch fragen, liegt das an den Menschen?
Ja.
Oder liegt das vielleicht auch an den Rahmenbedingungen? Was kann sein? Schlechte Führung, an uninspirierenden Aufgaben, vielleicht fehlende Wertschätzung etc., ja?
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Aber ich bin komplett bei dir. Also die 9%, die ja noch emotional gebunden sind, ne? Die sind wahrscheinlich in Unternehmen, die irgendetwas richtig machen, würde ich mal sagen. Ne? Da gibt es die gute Führung, da gibt es sinnvolle Aufgaben, da gibt es auch Anerkennung etc. Das zeigt, dass es ja geht, ne? Wenn man es richtig macht.
Ja, das ist der besonders spannende Aspekt, bin ich vollkommen dabei. Denn das ist ein strukturelles Problem und das löst man nicht, indem man den Leuten sagt, hey, arbeitet gefälligst mehr. Ja? Man braucht schon mehr Kreativität, Veränderung der Rahmenbedingungen, Investition, Innovation, Automatisierung natürlich auch. Ja,
ja, da gibt es noch eine andere Studie, die der Hans-Böckler-Stiftung. Die habe ich auch nochmal mit dazugenommen. Was nämlich schon nachdenklich stimmt, ist, dass 79% der Frauen mit Kindern und auch übrigens 72% der Frauen ohne Kinder lieber mehr Freizeit hätten als eine Gehaltserhöhung. Ist das kritisch? Kann man das nachvollziehen? Wie auch immer. Aber bei Männern ist es auch ähnlich, ne? 63% bzw. 62%, ne? Mit und ohne Kindern. Und das sind klare Signale.
Das ist richtig. Muss man sich einfach mal so vorstellen. 3 von 4 Frauen und fast 2 von 3 Männern sagen, gebt mir lieber Zeit als Geld. Und das ist mit Sicherheit ein fundamentaler Wandel, ne? Früher war eher Geld der Hauptmotivator. Heute ist es Zeit.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das erklärt auch, warum klassische Anreize wie Boni, Benefits, Gehaltserhöhung etc. nicht mehr so ziehen wie früher. Das hat man eine lange Zeit, ich sag mal, semi-erfolgreich gemacht. Aber wenn Menschen sagen, ich habe genug Geld, ne, ich will mein Leben genießen, dann funktioniert dieses alte Motivationsmodell nicht mehr. Dann braucht man auch nicht mehr irgendwelche Benefits hinterher
schicken. Ja, der meistgenannte Grund für den Wunsch nach mehr Freizeit. Mehr Zeit für Hobbys, Freunde und mich selbst. Ja, und das sagen die Menschen quer durch alle Gruppen, egal ob mit oder ohne Kinder.
Ja, und jetzt muss man sich doch mal fragen, ist das dann faul? Oder ist das eigentlich nur ein ganz rationaler, gesunder Ausdruck von dem, dass Menschen eigentlich mehr vom Leben wollen als zur Arbeit? Und ich denke irgendwie, beides kann irgendwie stimmen, ne? Also einerseits ist es legitim und ist gesund, sich nicht komplett über die Arbeit zu definieren. Andererseits muss irgendjemand ja auch die Arbeit machen, die gemacht werden muss. Vor allen Dingen auch, wenn die Babyboomer dann in Rente gehen, das ist schon ein Konflikt.
Und jetzt nochmal zu dem Artikel zurückzukommen, der schließt mit einer unbequemen Wahrheit. Nämlich, dass es am Ende schlichtweg auf die Frage hinausläuft, kürzen wir Staatsausgaben, verzichten wir auf staatliche Leistungen oder arbeiten wir mehr? Ja, das hat am Ende mit faul oder fleißig wenig zu tun, eher mit der simplen Erkenntnis, ja, die Deutschen können es sich wohl nicht mehr leisten, weniger zu arbeiten, oder nicht mehr lange leisten als die Menschen in vielen anderen Ländern.
Jetzt haben wir ja viele Daten gesehen und wir haben auch kritisch ja schon diskutiert. Und bei uns wissen ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer, und es geht ja immer uns darum, was bedeutet das jetzt eigentlich im Unternehmenskontext? Was bedeutet das für die Unternehmen? Und was können wir aus unserer Erfahrung da beitragen? Und da wollen wir jetzt nochmal tiefer drauf eingehen.
Lass mich mal mit einem Paradigmenwechsel anfangen. Wenn wir über faule Mitarbeiter sprechen, unter Anführungszeichen, dann suchen wir ja eigentlich das Problem beim Individuum. Aber nach dem, was wir jetzt in der differenzierten Betrachtung gesehen haben, ist das ja eigentlich der falsche Ansatz.
Ja, genau. Ne? Also die klassische Reaktion von Unternehmen ist meistens ja mehr Druck, ne? Mehr Druck ausüben, dann vielleicht noch individuell an der Einstellung arbeiten, Coaching anbieten, Seminare, weiß nicht, Zeitmanagement, auch Motivationsthemen und so weiter. Aber wenn man sich das nochmal vorstellt, wenn 91% der Mitarbeitenden nur noch einen Dienst nach Vorschrift machen, glauben wir mal diese Zahlen, dann ist das ja kein individuelles Problem. Das kann doch keiner glauben. Dann ist das definitiv ein systematisches.
Ja, und da sind wir ja letztendlich mitten genau auch in unserer Philosophie und unsere Sicht auf die Dinge. Und unser Ansatz ist ja, bevor man Maßnahmen ergreift, muss man erstmal verstehen, was sind die systemischen Schwachstellen, die das Engagement, die Motivation der Mitarbeiter beeinträchtigen.
Ja, lass uns das mal konkret machen. Ne? Was sind typische systemische Schwachstellen, ne? die wir ja auch immer wieder sehen in Unternehmen, dass man das nochmal vielleicht angehen.
Ja gut, weil jetzt bei 150 BHI-Messungen haben wir ja ein paar, die da deutlich rausstechen. Ich würde mal sagen, erstens unklare Ziele und Prioritäten. Ja? Mhm. Wenn die Mitarbeiter nicht wissen, was wirklich wichtig ist oder wenn sich die Prioritäten ständig ändern, entsteht Frustration. Weil die Leute arbeiten viel, aber ohne das Gefühl, wirklich was zu bewegen.
Ja. Ich würde noch ineffiziente Prozesse würde ich noch mal mit dazu nehmen. Also wenn du einen halben Tag irgendwie in Meetings sitzt, ne, und die dir meistens dann noch nicht unbedingt viel bringen. Oder auch, wir hatten vorhin das Thema Behörden, ne, wenn wir mit veralteten IT-Systemen kämpfen oder es werden neue eingeführt, die nicht funktionieren, ne, was das für Frust erzeugt und natürlich noch viel mehr Stress etc. Oder auch ständig irgendwie auf welche Freigaben warten musst oder sowas, dann sinkt natürlich dadurch allein schon die Produktivität, ne? Weil auch die Menschen dann einfach gar nicht arbeiten können. Ne? Die Prozesse sind ineffektiv. Und die Motivation natürlich sinkt dann auch, ne? Weil du eigentlich mehr Zeit verschwendest.
Ja. Dritter Punkt aus den Daten heraus, fehlende Wertschätzung und Feedback. Und in einem Artikel, der erwähnt ja auch, dass die emotionale Bindung an die Arbeit auf einem historischen Tiefpunkt ist. Und das hat oft damit zu tun, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind nur ein Rädchen in die Triebe. Ja? Ihre Arbeit oder sie selbst werden nicht gesehen und nicht gewürdigt.
Ja, und ein Punkt, der wird ja auch seit Jahrzehnten quasi diskutiert, natürlich Führung, schlechte Führung. Und da meine ich jetzt nicht, dass Führungskräfte böse Menschen sind, sondern viele Führungskräfte sind einfach selbst überfordert. Ne? Also sie haben zu viele direkte Ressorts, müssen zu viel reporten, bekommen keine Unterstützung, die sie dann auch wirklich operativ praktisch brauchen, sondern müssen dann auch noch, ich sag mal, meistens kommen sie ja aus ihren fachlichen Expertisen, sind reingerutscht und haben das Führungsthema vielleicht gar nicht so in sich drin automatisch und müssen das alles noch gleichzeitig stemmen. Ne? Also ich will jetzt nicht Partei ergreifen für die, die wirklich das auch nicht ordentlich machen, aber müssen das schon differenziert betrachten, die Führungsthemen.
Ja, das sind vier wichtige Punkte. Lass mich noch einen fünften ergänzen, der oft unterschätzt wird. Ich würde ihn mal nennen Silo-Denken, sprich mangelnde Zusammenarbeit. Oh ja, wenn Teams gegeneinander arbeiten, statt miteinander, wenn Informationen nicht fließen, entsteht zwingend Doppelarbeit, entstehen Konflikte und natürlich auch Frust.
Ja? Das sehen wir tatsächlich aktuell in ganz vielen auch Großprojekten, dass die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen nicht gut funktioniert. Das ist sehr, sehr auffällig und liegt auf der Hand, ne? Dass das ein Produktivitätskiller ist. Also, ja, und ich finde, jetzt kommt eigentlich so der entscheidende Punkt am Ende. Ne? Also all diese Faktoren, das sind ja nicht Dinge, die der einzelne Mitarbeiter ändern kann. Ne? Die liegen auf der Ebene des Arbeitsumfelds, der Organisation, das sind Führungsthemen, die gehen bis zum Board, da müssen Entscheidungen getroffen werden und deshalb bringt es auch wenig, ne? Dem einzelnen Mitarbeiter irgendwie ein Coaching zu verpassen oder irgendwas zu machen, dass er dann am Ende motivierter ist.
Ja, es tut sicherlich was, aber richtig weit kommt man damit wahrscheinlich nicht, wenn man sich nur daran hält. Stattdessen braucht man natürlich erstmal, wie überall, eine vernünftige Diagnose. Das heißt, wo genau liegen bei uns die systemischen Schwachstellen, die das Engagement, die Leistungsfähigkeit und auch Leistungsbereitschaft beeinträchtigen? Und das ist ja ganz individuell und ganz unterschiedlich je Unternehmen. Und das kann man eben auch messen. Man kann Mitarbeiter befragen, Daten erheben, analysieren etc., wo die Reibungsverluste sind und wo auch die Energie unnötig verpufft oder verloren geht.
Ja klar, ne? Also auf der Basis von einer Diagnose, dann können eben gezielte Maßnahmen eingeleitet werden. Ne? Nicht Gießkanne, ne? Nicht wir machen mal Motivationstraining für alle und so weiter, sondern hier ist das Problem und hier sind die Lösungsansätze.
Ja, und da ist meine Erfahrung, dass da sehr stark die Verantwortung bei den Führungskräften liegt, nicht im Sinne von Schuld an etwas haben, sondern eher im Sinne von die Führungskräfte sind ja am Ende diejenigen, die sehr stark das Arbeitsumfeld gestalten. Ja, sie können Prozesse verbessern, die Initiativen ergreifen. Sie können Ziele klar kommunizieren, Wertschätzung zeigen, die Zusammenarbeit fördern. Das ist ja in allen Groß- wie kleinen Unternehmen so.
Ja, und das meinte ich auch vorhin in Bezug auf das auf Führung. Führungskräfte wünschen sich das ja auch. Sie wünschen sich übrigens auch die Zeit und die Möglichkeiten, dieses, ich sag mal, das Führungsthema auch so wahrzunehmen. Ne? Und wenn Führungskräfte das dann tun, ne? Also wenn das gesamte Arbeitsumfeld positiv verändert wird, dann steigt nicht nur die Produktivität, sondern auch die Zufriedenheit und das Engagement. Und dann haben wir diese Win-Win-Situation und dann sehen wir das mit Sicherheit auch in diesen Daten, die wir vorhin besprochen haben.
Naja, absolut. Ja, und vielleicht ist das auch der Weg oder einer der Wege, wie wir auch in Deutschland wieder eine Aufbruchsstimmung erzeugen können, die ja alle sehnlichst herbeisehnen. Und das geht nicht durch Appelle an die Arbeitsmoral oder durch Schuldzuweisungen an die faule Generation Z, sondern einfach durch konkrete Verbesserungen im Arbeitsalltag. Ja, den Menschen wieder das Gefühl geben, meine Arbeit macht Sinn. Ich werde gesehen, ich kann was bewegen und da werden enorme Kräfte freigesetzt werden.
Ja, total. Also ich würde es mal so zusammenfassen. Also der Hebel ist erstens nicht mehr Druck. Ne? Also es bringt auch nichts, immer wieder das ins Feld zu führen, die Menschen seien faul und noch mehr Druck zu erzeugen etc. Der Hebel ist auch nicht individuell mit den Mitarbeitenden das zu machen. Es wird über Gesundheitskompetenz geredet, es wird über individuelle Maßnahmen geredet und so weiter. Aber was ist, wenn sie immer in dieser Spirale, in dieser Arbeitssituation stecken? Und da bringt auch das beste Verständnis seiner eigenen Situation nichts, wenn ich es dann am Ende des Tages doch nicht verbessert im Unternehmen sehe. Und der Hebel aus meiner Sicht ist wirklich das Verständnis der systemischen Schwachstellen und wirklich zu gucken, wie man diese gezielt beheben kann. Und da sind natürlich Führungskräfte ganz eng eingebunden, aber es ist ein gesamtunternehmerisches Thema. Es ist vor allen Dingen Geschäftsführerentscheidung.
Ja. Ja, und Raufer, du kennst mich, ich sehe immer lieber das Glas halb voll als halb leer. Und denn das Schöne an dieser ganzen Sache ist, wenn Unternehmen das richtig machen, dann gibt es nur Gewinner. Ja, ist doch logisch. Mitarbeiter sind zufriedener, sind engagierter, Unternehmen sind produktiver. Und wenn wir es jetzt wieder gesamt betrachten, Volkswirtschaft in Deutschland als Wirtschaftsstandort profitiert auch enorm davon.
Ja, und noch einen letzten Satz zum Artikel. Der endet ja mit der Frage, kürzen wir Staatsausgaben oder arbeiten wir mehr? Und mir fehlt da irgendwie etwas. Ja? Ich würde sagen, es gibt noch eine dritte Option. Ne? Wir sollten mal darüber nachdenken, wie wir klüger arbeiten können. Was heißt das? Also wir schaffen Arbeitsumgebungen, in denen Menschen einfach ihr Potenzial entfalten können, auch entfalten wollen. Und dann steigt die Produktivität. Ne? Ohne, dass alle jetzt 50 Stunden pro Woche arbeiten müssen, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, was das eigentlich für ein Ergebnis wäre, beziehungsweise was das eigentlich bedeutet.
Also dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Also es geht am Ende ja nicht darum, ob die Deutschen faul sind, das haben wir jetzt ja auch gesehen. Es geht am Ende darum, ob es gelingt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen gerne und gut arbeiten. Der Rest kommt dann.
Ja, so, das soll es auch für heute dann jetzt gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar neue Perspektiven auf das Thema, ja, wie soll man es sagen, Faulheit geben, wie Menschen so ticken.
Ja, und wenn ihr in eurem Unternehmen merkt, dass das Engagement eurer Kollegen, Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht da ist, wo es sein sollte, ja, dann vielleicht nicht gleich schimpfen, sondern erst mal fragen, Mensch, haben wir da vielleicht irgendwo systemische Schwachstellen?
Ja, genau. Und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, ne?
Ja, und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt neugierig und arbeitet nicht nur hart, sondern vor allem klug.
Bis zum nächsten Mal.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.